Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Dienstag, den 2. August 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Beim Marktupdate geht es natürlich am Dienstag, wie meistens, mit dem Daniel Saurens ins Marktgeschehen ganz tief hinein. Doch bevor ich ihn dazu schalte, noch der Risikohinweis. All das, was wir hier sagen, ist natürlich mit riskanten Geldanlagen verbunden, aber nur unsere persönliche Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung. Und da sollte sich jeder selber nochmal ein Bild machen und im Zweifel einen Anlageberater seines Vertrauens konsultieren. Das werden wohl auch einige Börsianer tun. Ich nehme den Daniel gern dazu. Hallo Daniel erst einmal.
Schönen guten Morgen.
Jetzt hätte ich fast das Ding in Alleingang gestemmt, aber ich wollte sagen, da brauchen einige einen Anlageberater vielleicht, weil es gab ja ein technisches Kaufsignal über der 13.400, gestern sogar im Hoch 13.570. Wer da aber eingestiegen ist, der ist jetzt ein bisschen frustriert, möchte ich meinen.
Ja genau, es gab ja welche am Markt gestern, die oberhalb der 13.500 zum Einstieg geraten hatten. Du weißt ja oder Sie wissen ja, wir gucken eher auf die Sentiments und wenn man da eben Stimmungsindikatoren auf der ganz kurzen Sicht bemüht hat oder die Volatilität, zu der wir später noch kommen, dann musste man gestern fast zur Ansicht kommen, naja, nach oben ist erstmal die Luft raus und das gilt übrigens nicht nur für den DAX, sondern auch für den S&P 500 dann und im Grunde auch für die Nasdaq. Und dann gab es gestern die Möglichkeit, in Kasse zu gehen oder vielleicht mal eine Short-Position zu probieren. Das zahlt sich heute schon aus. Wir haben im Grunde Turnaround Tuesday seit Handelsstart. Und jetzt gucken wir mal, was da kommt. Wie gesagt, Volatilität gehen wir ja noch drauf ein.
Genau, auf die Vola wollen wir drauf eingehen. Ich habe sie jetzt nicht als VDAX, als Folie mitgebracht, aber man sieht ja auch schon an den mittelfristigen DAX-Ausläufern, dass wir vom Tief über 1.150 Punkte nach oben gelaufen sind. Der Juli über 5% im Plus, hat die Hälfte des Junis damit revidiert, aber scheinbar geht dem DAX hier wieder die Puste aus.
Genau, und es sind ja oft diese 1000 plus minus Punkte-Ranges, die wir gesehen haben. Also wir waren ja einmal bei 14.700 in etwa angelangt. Da sind wir dann mit einem Schlag fast ein Tausender zurückgewichen, jetzt von 12.4 auf 13.5 nach oben gelaufen. Es sind immer diese Zyklen und wenn man das dann gegen die Vola hält, ich hatte es letzte Woche schon anklingen lassen, wenn der VDAX und auch der VIX ihre 6-Monats-Tiefs anlaufen, und dann wird es kritisch an den Märkten, denn warum sollten Börsianer und Vola-Daten sind nun mal sehr neutral, die zeigen einfach, was wird für Risiko bezahlt. Warum sollten Börsianer zum Anfang des August 2022 sagen, Mensch, wir gehen wieder auf die alten Vola-Niveaus zurück aus dem Jahr 2019, 2018, wo wir bei 16 oder so waren. Nein, in den letzten 6 Monaten und sogar noch ein Stück weiter ist die 2021er-Marke im DAX, im VDAX und im VIX so die Untergrenze. Ja, und die haben wir fast angetestet, da sind wir hingelaufen. Und das heißt ja dann umgekehrt, wenn die Vola so niedrig ist und die Sorglosigkeit so groß, dann ist für Long aber erstmal die Luft raus. Und das ist genau unser Ansatz. Und deswegen fahren wir auch 2022 ziemlich erfolgreich, weil wir dieses Antizyklische bemühen. Und was wir jetzt am Montag gesehen haben, diese Falle nach oben, ja, das hatten wir eben 2022 auch schon häufiger, dass man denkt, oder mal anders gesagt, in den letzten Wochen erst gewartet hat. So bei 12.400 habe ich einige Stimmen gehört, die schon von DAX 10.000 fabuliert haben und wieder alles ganz schlecht geredet hatten. Da war die Vola sehr hoch. So, dann kommt die Volatilität raus, um mal so den 1.000-Punkte-Zyklus zu beschreiben. Der Markt steigt, es kommen bessere Nachrichten, andere Nachrichten werden ignoriert, denn im Moment ist es ja so, Ukraine und die Gasthematik ist nicht mehr so krass besprochen wie vor 2, 3 Wochen noch. Ja, und dann steigt der Markt und wenn dann der Markt oben ist, dann kommen so die Letzten und sagen, ja Mensch, jetzt ist doch die Luft rein, jetzt kann man doch reinspringen. Und genau die beißen dann die Hunde. Das war bei 14.7 so, da haben sie direkt blutig bezahlt und das könnte jetzt erneut so sein, wenngleich, und das will ich einschränkend hinzufügen, meine mittel- und langfristige Meinung für den DAX eine absolut gute ist. Also ich glaube, dass wir jetzt über den Sommer und Spätsommer hinweg auf eine Phase eintreten, in der so langsam buy the dip beginnt. Das heißt, die Rücksetzer werden kommen, aber man kann dann in die Rücksetzer rein immer wieder überlegen, ob man mittellangfristig Positionen aufbaut, aber eben nicht in eine überhitzte Phase. Und die haben wir in den letzten Tagen gesehen. Also ich bin keiner, der bei 13,5 dann Long hinterher springt. Das ist dann Verzweiflung meiner Ansicht nach.
Ich glaube, manche Unternehmen sind auch etwas verzweifelt, was sie mit ihrem Cash machen sollen. Und das Einzige, was dann Unternehmen aus meiner Sicht, ist ein bisschen provokant formuliert, einfällt, ist, die eigenen Aktien zurückzukaufen, wie bei SAP zu sehen.
Da hast du auch vollkommen recht. Das ist ja auch oft der Vorwurf von Investoren, dass man sagt, Mensch, habt ihr nicht irgendwie ein interessantes Unternehmen, ein kleineres, das ihr kaufen könnt oder neue Entwicklungszyklen? Also so das Letzte, was ich eigentlich mache, ist Kurspflege und nichts anderes ist ja ein Aktienrückkaufprogramm. Und das tätigt SAP jetzt. Nun ist SAP ein Unternehmen, das eigentlich recht gut geführt ist, das ja auch schon lange dabei ist. Also das wirkt sich dann auch kurspflegend aus. Ich will das auch gar nicht grundsätzlich schlecht reden. Apple hat auch schon immer Aktienrückkaufprogramme gemacht und wer wäre ich, dass ich an der Qualität von Apple zweifeln würde. Also SAP jedenfalls startet sein Aktienrückkaufprogramm. Das wirkt kursstützend natürlich, weil Nachfrage am Markt da ist. Und das ist erstmal eine gute Nachricht und dazu kommt ja, dass die Aktie, man sieht es hier sehr schön, in einem Bodenbildungsprozess begriffen ist. Das könnte so eine umgekehrte Formation geben da unten. Schauen wir mal, ob das über den Sommer durchhält. Auf jeden Fall Chance-Risiko-Verhältnis bei SAP aus meiner Sicht besser als vor 10 Monaten.
Dann ist ja auch schon viel eingepreist jetzt an den ganz negativen News, das Russland-Geschäft, Ukraine und so weiter, dürfte in der Bilanz reflektiert sein. Da kann es also nur besser kommen. So ähnlich wie gestern beim ISM-Index, der war schlechter auf ein 2-Jahres-Tief, aber besser als die Erwartung. Ja, vielleicht gilt das auch für Pinterest, denn so überzeugt haben mich die Zahlen nicht, aber die Börse hat nachbörslich einen 2-stelligen Kursaufschlag gezeigt.
Ganz genau. Und man muss bei diesen Aktien, die ausgebombt sind und mit schlechten Nachrichten aufwarten, jetzt genau hingucken, wie die Kursreaktion ist. Pinterest ist eine Ausnahme, weil Elliot, aktivistischer Investor, gesagt hat, wir sind jetzt da mit am stärksten dabei und wir machen Druck. Das befördert erstmal die Aktie, weil das gefällt der Börse. Und dazu ist Pinterest auch von einigen durchaus mit so einer veritablen Marktnische gesehen. Also es ist nicht alles schlecht bei denen, obwohl die Zahlen schlecht waren. Interessant ist dann wirklich, sich am möglichen Ende von Tech-Bärenmärkten anzugucken, wann reagieren Aktien auf schlechte Nachrichten nicht mehr. So, bei Pinterest, wie gesagt, Ausnahmesituation. Ich möchte einen kleinen Rückblick geben, weil du gestern schon angesprochen hast und ihr hattet bestimmt gestern irgendwo die Warta mit drin. Kann man sich dann gegebenenfalls auch nochmal anhören und anschauen. Du nickst, genau. So, und wer da den gestrigen Kursverlauf im Tagesverlauf sich nochmal anguckt. Ich hatte am Wochenende die Meldung gesehen, habe sie mir genau angeschaut und dachte, wow, das ist ein Brett. Das Ding könnte, wenn der Markt das wirklich negativ sieht, auch minus 20 am Montag stehen. War sie aber nicht. Im Gegenteil, die berappelte sich über den Tagesverlauf hinweg ganz gut. Und das ist im Grunde genommen für eine Aktie aus dem Nebenwertebereich, die im weitesten Sinn mit Batterie vielleicht auch im Bereich Tech fällt, ein gutes Zeichen. Weil wenn du wirklich einen schlechten Ausblick lieferst, eine Gewinnwarnung hinknallst und der Markt dann sagt, naja, irgendwie stecken wir das weg und es gibt da Kaufinteresse im Tagesverlauf und das Minus hält sich noch im Rahmen, denn die Gewinnwarnung war fett und satt, muss man echt sagen bei Warta. Dann ist das Zeichen nicht so schlecht und nochmal die Erinnerung an die letzte Woche unseres Talks. Tech baut seinen Boden im Schnitt in Bärenmärkten der letzten 25 Jahre, so 4 bis 6 Monate vor dem Gesamtmarkt mit Old Economy und Value. Also da immer im Hinterkopf ein bisschen dran denken. Gilt ja auch für die Nasdaq-Rücksetzer, die möglichen Rücksetzer in den nächsten Wochen da.
Und tatsächlich von der Bodenbildung her, wenn man sich den Kurs an der Nasdaq anschaut, also wir haben nur die US-Kurse, weil Pinterest an der LSE Exchange nicht gehandelt wird, sieht es schon nach einer Bodenbildung aus und wir haben die letzten 2 Monate quasi rückabgewickelt.
Ja, ganz genau. Und damit trifft die Aktie ja auch andere Titel, wie zum Beispiel eine Netflix, wo man auch sagt, die ist nicht in einem V nach oben gezogen, aber auch da Bodenbildung. Und da kann man den ganzen Tech-Bereich, also nicht den ganzen, aber da kann man viele Titel im Tech-Bereich durchgehen, die so eine Formation zeigen. Und das ist im Grunde, was viele Börsianer auch wollen, dass sie sagen, okay, ich will erstmal ein Level haben, wo ich sage, das ist nicht mehr dieses bekannte fallende Messer.
Genau, ja, und bis dahin kann man zuschauen, dem Kursverlauf zugucken. Ich bin eher derjenige, der sich zurücklehnt und RTL schaut. Und da wird das Angebot auch viel, viel breiter übrigens, denn mit 7-1 wird eine ordentliche Zusammenarbeit geplant. Ob das mal dem Kurs hilft jetzt?
Ja, ganz genau. Es ist ja bei RTL, aber auch bei ProSiebenSat.1 und bei auch anderen Medienkonzernen aus Europa so. Du siehst die Aktie und siehst eine sehr hohe Dividendenrendite. Und im Grunde sagt man, Mensch, bei der Dividendenrendite muss ich doch zugreifen. Auf der anderen Seite der absteigende Ast, auf dem generell diese Formate möglicherweise sind. Wir haben ja letzte Woche gehört, RTL holt Dieter Bohlen nochmal zurück. Das ist ja auch eine Art Verzweiflungsaktion, um dann die letzte Staffel von DSDS nochmal zu starten. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal analog RTL oder Sat.1 geguckt habe. Da sieht man auch die Irrelevanz für die Generation Streaming, so will ich sie mal nennen, wird schon größer. Also natürlich hat man dann seine Bezahlkanäle auch und seine Bezahlvarianten. Doch ich kann sagen, wann ich Sat.1 geguckt habe, natürlich beim Relegationsspiel von meinem FCK und beim ersten Saisonspiel der zweiten Bundesliga. Also das nur mal nebenbei. Aber zurück zur Aktie. Das ist dann eine gewisse Irrelevanz, die das hat für die neuen Nutzergruppen. Und im Endeffekt befinden sich RTL, ProSieben, wie sie alle heißen, ja auch im direkten Wettbewerb mit Amazon, mit Netflix. Und man sieht es ja übrigens auch sogar bei den Fußballrechten, wo Sat.1 ja in die zweite Liga in Deutschland gegangen ist, wo aber Amazon sich auch dann um Champions League kümmert. Und da will RTL mitmachen irgendwie. Bei Formel 1 hat man das Problem mit Sky und den Verteilrechten. Also das hängt diese Konzerne unter Druck. Und bei RTL, wenn man freundlich ist, auch da die Hoffnung auf eine Bodenbildung mehr ist das leider noch nicht.
Ja, aber ich dachte, du guckst wenigstens 20 Jahre GZSZ oder sowas in der Art.
Das habe ich nie geguckt. Ich habe mal früher Verbotene Liebe geguckt, irgendwie so zu Abi-Zeiten, aber GZSZ ist bei mir immer vorübergegangen.
Das war auch ARD, glaube ich, Verbotene Liebe. Aber das ist ein anderes Thema. Die Frauenfußballmannschaft wurde übrigens auf ARD übertragen. Auch da braucht man kein RTL. Ich weiß gar nicht, wofür man RTL braucht. Also ich persönlich brauche es nicht. Aber ich finde es natürlich gut, dass es solche Sender gibt. Ich lasse mich dann lieber von A nach B mal chauffieren. Mit Uber kann man das übrigens jetzt tun mit einer neuen App-Funktion. Also man lässt sich direkt, wenn man den Uber-Fahrer bestellt, anzeigen, was kostet mich das, und kann schon mal das Kleingeld in der Tasche zusammenkratzen.
Ja, oder eher die Kreditkarte nochmal polieren, weil ich denke mal, wer Uber nutzt, wird in der Regel über Handy oder über Kreditkarte zahlen. Ohne es zu wissen, würde ich behaupten, dass da der Cash-Einsatz gar nicht stattfindet. Wenn ich mich sogar recht erinnere, ist das gar nicht möglich. Du musst, glaube ich, über die Buchungsfunktion bezahlen. Ich glaube, man kann bei Uber nicht Cash zahlen. Das werden wir aber noch überprüfen. Und Stichwort Uber, das ist natürlich auch nicht Uber pur, die an den Arbeitsbedingungen ihrer Fahrer basteln, wie man gerade sieht, sondern das ist natürlich auch die Nebendienste wie Uber Eats. Kam ich gestern auch drauf, weil mir einige Leute mit einem Fußballtrikot hier, ich glaube, die sponsern französische Mannschaften. Und da hat wohl einer Uber Eats als Trikotbeflockung. Also Uber arbeitet an den Arbeitsbedingungen, den Verlust im Gegensatz zum Vorjahr will man halbieren. Und es wäre natürlich schön, wenn dann irgendwann auch mal ein Profit wieder erreicht wird. Bei Uber war die Corona-Pandemie ja etwas zweischneidig. Auf der einen Seite war natürlich extrem schädlich Homeoffice. Das heißt, du hast dann eben nicht mehr den Geschäftsmann, der abends mal mit dem Uber nach Hause fährt. Ob das jetzt in Deutschland ist oder auch in vielen anderen Ländern, zum Beispiel weiß ich es aus Südafrika, da ist Uber sehr, sehr stark genutzt, weil man den normalen Taxiunternehmen nicht so richtig traut. Da ist Uber quasi mit einem Vertrauensvorschuss und mit einem Seriositätsvorschuss. Aber wenn dann eben auch dort mehr Homeoffice ist, hast du weniger Fahrten. Auf der anderen Seite war es während Corona so, du musst, wenn du Uber nutzt, natürlich nicht in den öffentlichen Personennahverkehr. Das heißt, für viele war das auch ein Argument zu sagen, Mensch, ich entziehe mich der Masse und möglichen Ansteckungsgefahren und nutze dann quasi dieses Modell Taxi-Uber. Aber selbstredend, Wirtschaftswachstum, florierende Volkswirtschaften und vor allen Dingen normales Wirtschaften, also nicht in Homeoffices, sondern in Büros und rege Tätigkeit auch beim Ausgehen. Das nutzt Uber. Und der Markt beginnt das langsam und man muss eigentlich sagen, endlich wieder einzupreisen und abzubilden hier. Das sieht schon wirklich nach einer guten Bodenbildungsformation aus. Und ich bin gespannt, wo wir in einem Jahr, wenn wir an dieser Stelle sind, bei Uber und bei Airbnb, über welche Kurse wir dann reden. Weil eigentlich sind beide Aktien große Favoriten von mir, aber ich liege auch nicht immer richtig. Das ist natürlich logisch und es gibt Aktien, die schätze ich ganz offensichtlich falsch ein. Das muss man auch mal sagen. Wir reden immer nur über das, was gut läuft, aber man kann über das reden, was schlecht läuft. Ich lag zum Beispiel bei Zalando ziemlich daneben, hätte nie gedacht, dass die so weit in den Keller geht. Uber und Airbnb, wie gesagt, bin ich sehr positiv. Mal gucken, ob ich da richtig liege. Starke Marken haben sie alle mal.
Das stimmt. Du kannst in der Uber-App, wenn du bei Bezahlfunktionen schaust, auswählen, ob du über Google Pay, über PayPal, über Kreditkarte oder über Bargeld. Dann kommt tatsächlich nur der Fahrer vorbei, der auch Cash in der Tasche hat und wechseln kann. Okay. So, wieder was gelernt. Warum wir über Uber sprechen? Das liegt eigentlich auf der Hand. Da gibt es nämlich heute Quartalszahlen. Das möchte ich hier auch nochmal mit reinbringen. Der BP hat schon gemeldet, ganz klar, Ölwert. Da sprudeln die Gewinne, ähnlich wie bei Chevron und ExxonMobil, haben wir am Freitag darüber berichtet. Eine Caterpillar, eine JetBlue, kommt heute noch eine Marriott International und eine Ferrari, der profitabelste Autobauer der Welt. Von Wirtschaftsdaten her kommt gar nicht mehr so viel. Redbook Index und 16 Uhr noch eine Rede von dem Herrn Evans in den USA und die Short-Stellenangebote sowie die gesamten Fahrzeugverkäufe dann kurz vor Börsenschluss. In diesem Sinne schauen wir mal, ob es ein Reversal Tuesday wird. Hast du einen Tipp?
Wir sind ja jetzt schon deutlich nach hinten gekommen. Ich glaube, wir konsolidieren uns jetzt mal auf einem abgeschwächten Niveau. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Markt direkt wieder nach oben zieht. Aber je weniger News wir haben, desto weniger sehe ich auch einen Anlass, dass es stark nach unten gehen würde. Also wie gesagt, man hat sich, glaube ich, mit der Newslage einigermaßen angefreundet in Sachen Gasversorgung in Deutschland. Das ist vielleicht für den DAX nochmal eine Möglichkeit, dass da ein Trigger reinkäme. Aber dann müsste halt wirklich auch was nachhaltig passieren, denke ich.
Und man nennt sie Pelosi in Taiwan landet?
Ja, das ist ein Punkt, der gerade mit den Chinesen problematisch ist, wobei ich bei Taiwan noch immer empfehle, sich da die Lage mal durchzulesen und auch mal Wikipedia zu bemühen. Also wir haben immer da den Eindruck, als wäre Taiwan so von allen geliebt. Da geht es auch um Richtung Anerkennung. Ich glaube, das sind auch viele politische Detailfragen und so Vorfühlen könnte den Markt ein bisschen beunruhigen. Das war gestern ja der Fall, als diese Blitzmeldung und Eilmeldung kommt, dass Pelosi dahin will, hat der DAX einen kleinen Rücksetzer hingelegt und über die US-Futures kam dann auch ein kleiner Rücksetzer rein. Aber es ist, glaube ich, noch nicht das Riesenthema. Ist für eine Nuance gut.
Okay, schauen wir uns an. Also danke für deine vielen Nuancen heute und bis nächste Woche.
Sehr gern. Schöne Woche.
Danke, ciao.